Es ist ein Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat zu beten. Das sogenannte Vater unser Gebet, wo das ein Teil davon ist: Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme ist ein Bitt, wo Jesus uns mitgegeben hat, dass wir genau so sollen beten, dass sein Königreich soll kommen. Und das Interessante ist ja schon, wenn man von, eben in unseren deutschen Übersetzungen ist meistens einfach vom Reich Gottes die Rede. Das Reich Gottes. Das Reich von Gott. Aber der Grundtext, der griechische Grundtext heisst Basileia tou theou und das heisst das Königreich Gottes. Also der König ist bei uns schon rausgefallen, bei unseren Übersetzungen. Auf Englisch ist das voll drin, der Kingdom, da ist der King drin im Kingdom. Also der Kingdom, das heisst eigentlich, es ist eine Königsregierung, eine Königsherrschaft, das Königreich von Gott. Und in einem Königreich gibt es logischerweise einen König. Und wer könnte ein König sein? Matteo, was denkst du? Gott ist der König. Sie haben einverstanden? Dir auch, Herr. Also Gott ist der König, ja. Gott will der König sein. Das ist schon für uns demokratisch prägt, die Schweiz ist eine Herausforderung, einen König zu haben. Kennen wir nicht so. Wir haben 7 Bundesräte und Nationalräte und Ständeräte und die wählen wir alle. Ja, die können sich nicht selber zu dem machen. Darum ist uns in unserer Kultur das Königreich eigentlich nicht so bekannt. Und da, wo man es kennt oder wo man es noch hat, das bekannteste ist sicher das England, wenn die Queen so grüßend durchgeht und so, da haben alle Freude, da sind alle verzückt und finden das alle toll. Aber eigentlich hat sie nicht viel zu sagen. Sie ist nicht eine Königin im Sinn von einer Regentin, die kann sagen kann, was jetzt in England geht. Das ist noch so ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Es gibt natürlich noch echte Monarchien, sagt man ja dem. Königreich, auch noch heute, wo Könige regieren. Aber wir haben im mehr oder weniger, glaube ich, das Verständnis vom Königreich eigentlich ein bisschen verloren. Darum ist es gut, wenn wir uns Gedanken machen, was das Königreich überhaupt ist. Also es heisst, ein König, der Autorität hat. Aber eben nicht eine missbrauchende, dominante Autorität, die einem vergewaltigt und einem überstülpt wird, sondern eine Autorität, die in der Liebe von Gott gegründet ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Das ist die Motivation. Das ist die Mission von Jesus, Gott als den König bekannt zu machen, der sich sehnt in einer ungeheuer leidenschaftlichen Liebe in die Gemeinschaft, zu der Gemeinschaft, zu uns Menschen her. Das ist der König. Wir können nicht auf all die Teile jetzt im Detail eingehen. Ein Königreich braucht natürlich auch ein Volk. Ein König ohne Volk, ja, das Königreich ohne Volk ist gar nicht vorstellbar, wenn der alleine ist. He? Die Schach spielen, die wissen, wie das ist, wenn der König alleine auf dem Brett ist. Der ist irgendein, geht es nicht mehr lang, bis Schachmatt ist. He? Und der andere hat dann noch Figur. Also ein König braucht ein Volk. Und wer ist das Volk? Wer sieht das? Wer ist das Volk von diesem König? Nehmt ihr? Und da, was ist das Volk? Wer ist es? Wir? Wer sind wir? Also, was meinst du jetzt mit mir? Familie Schwab oder die christliche Gemeinde Heimberg oder wer sind wir? Was denkt ihr? Darf ich auch noch ein bisschen helfen? Wer ist das Volk, was zu diesem König gehört?
Alle,
die ihm nachfolgen. Genau, also nicht alle Menschen, sondern alle die, die den Ruf von Christus gehört haben und ihr Herz dem Christus anvertraut haben, zu Söhnen und zu Töchtern von Gott sie wurden, geboren durch den Heiligen Geist, die werden automatisch sein Volk. Die gehören nachher zu ihm und sie gehören eben zu seiner Familie. Gottes Volk ist nicht einfach irgendwie eine grosse Menge, die weit weg ist vom König, sondern Gottes Volk ist die Familie von Gott, wo Gott als König inmitten von ihnen will regieren. Und da kommen wir zum nächsten Bereich, der Herrschaftsbereich von diesem Königreich. Das ist das, was uns der Franz am Freitagabend in der Konferenz und am Donnerstagabend ist das gewesen, und am Freitagmorgen hat probiert, näher zu bringen. Wo ist jetzt genau der Herrschaftsbereich von diesem König? Jetzt alle die, die in der Konferenz waren, die sollten das jetzt wissen. Ja, fragen wir da. Der Barnes, wer weißt du das? Die
Herzen
von uns. Unsere Herzen. Genau. Schön, also hat er sehr lange darauf Gewicht darauf gelegt, dass wir das begreifen. Mir hat das gut getan, das nochmal zu hören. Das habe ich in der Theorie schon gewusst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir sind ein Tempel vom Heiligen Geist, lesen wir im 1. Korinther. Die Gemeinde ist der Tempel von Gott. Ihr seid lebendige Steine, wo der Tempel von Gott damit gebaut wird. Die Bibelstellen kennen wir sehr wahrscheinlich alle. Und haben wir irgendwie, ist es bewusst. Aber nochmal sich zu vergegenwärtigen, Moment einmal, Gott wohnt nicht irgendwo in einem Tempel. Gott wohnt nicht irgendwo im Weltraum, irgendwo weit weg oder für uns nicht erreichbar. Der Himmel ist nicht irgendwo weit, weit weg, sondern Gottes Wohnung, wir haben das in diesem Lied gesungen, ist in unseren Herzen. Gott hat sich entschieden, in unseren Herzen Wohnsitz zu nehmen. Jesus hat es klar gemacht, und er mit seinen Jüngern vor dem Tempel ist gestanden in Jerusalem und die Jünger haben die Gebäude bewundert und haben gefunden, das ist toll. Und Jesus hat gesagt, da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Aber ich werde den Tempel abreißen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die haben lange verstanden, die sind nicht nachgekommen, was er meint mit dem. Und erst später, als er dann auferstanden ist, nach 3 Tagen, der Johannes schreibt das, haben sie gemerkt, dass sich das auf sein Leib bezogen hat. Er hat nicht von diesem Tempelstein geredet in Jerusalem, sondern er hat von seinem eigenen Körper geredet. Und der Paulus macht das eben auch klar, der Leib von Christus ist der Tempel von Gott. Der Wohnort von Gott. Und wir sind jetzt der Tempel von Gott. Wir sind jetzt der Wohnort von Gott. Darum ist der Herrschaftsbereich allen Orten dort, wo Menschen sind, wo Gott erlauben, in ihren Herzen zu regieren. Und das ist eben auch in deiner Schule. Als Lehrer, als Lehrerin, das ist in deiner Schule als Kind, als Schüler. Das ist an deinem Arbeitsplatz, das ist in deiner Familie daheim, das ist in deiner Nachbarschaft. Allen Orten, wo du bist, wo Gottes Herrschaft durch seinen Heiligen Geist dein Herz kann bestimmen, breitet sich etwas von diesem Königreich aus. Und sind wir Botschafter von diesem Königreich, Zeugen, Repräsentanten von diesem König, der seine frohe Botschaft, Botschaft von seinem Königreich in dem Umfeld, wo wir sie weitergeben können. Und darum soll sich das Königreich ja auch ausbreiten, bis es die ganze Welt erfasst. Jetzt in einem Königreich, da gibt es auch Gesetze, wie in einem normalen Staat auch, Ordnungen, da klopfen jetzt vielleicht die Augen, Hilfe, Gesetz. Gesetz ist doch durch Christus erfüllt, erledigt, das können wir doch jetzt hinter uns lassen, gibt es doch gar nicht mehr, stimmt nicht. Johannes 12,34, lesen wir zum Beispiel. Nein, 1334, sorry. Steht da falsch. 1334 heisst es: Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt da Jesus. Also ein neues Gebot gebe ich euch. Christus hat Gebot gegeben. Gut, dann müssen wir mal hören. Es gibt Gebot im Neuen Testament. redet nicht nur die 10 Gebote im Alten Testament, es gibt auch Gebote im Neuen Testament. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das neue Gebot. Die, die ein bisschen schriftkundig sind, die merken, es ist ja nicht eigentlich ein neues Gebot. Das war im alten Bund auch schon. Liebe die Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und die Nächste wie dich selber. Und Jesus hat gesagt, in dem ist das ganze Gesetz vom Alten Testament zusammengefasst und erfüllt. Also die Liebe ist der Kern vom Reich von Gott, der Kernwert, das Kerngesetz, Kernurne, könnte man sagen. Und wenn wir dann noch Galater 6, Vers 2 lesen, dort steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jetzt kommt sogar noch der Begriff Gesetz da drin vor. Ich hoffe, dass ihr so richtig zusammenfahrt, wenn ihr das hört. Das Gesetz Christi, da gibt es das Gesetz von Christus. Das bedeutet, das beinhaltet, einer trage des anderen Last. Und das hat genau mit dem zu tun, was wir vorher gehört haben, mit dem Zeugnis, das Marlies gegeben hat, über den Oli, einer trägt die Last vom anderen. Das hat mit der Familienqualität zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir als Christen keine Einzelkämpfer sind, keine Lonely Rangers sind, sondern reingerufen sie in seine Familie und hier auf der Erde auch eine Familie sollen abbilden. Eine Familie kann man nicht sein und darstellen, wenn jedes alleine für sich das nur macht. Das ist keine Familie. Da ist zwar eine Verwandtschaft da, aber dann muss man sagen, da stimmt etwas nicht. Und auch nicht eine Familie, die sich nur zu Weihnachten oder so trifft. Weil das halt so zur Tradition gehört, weil sonst redet man das ganze Jahr nicht miteinander, das ist auch nicht Familie, oder? Sondern Familie ist dort, wo sich Herzen zueinander wenden, wo man sich kennt, wo man sich Anteil gibt und Anteil nimmt und wo man gegenseitig eben die Lasten trägt. Die Schwachen trägt, dass jemandem nicht gut geht, stehen wir drin. Oder? Das ist die Qualität von einer Familie. Und das ist ein Gesetz. Das Gesetz von Christus, sagt da der Paulus im Galaterbrief. Dass wir einander die Lasten tragen sollen. Gut, es gibt dann noch Verwaltungsstrukturen in diesem Königreich. Wir gehen nicht gross auf das ein. Das sind alles Sachen, die man in dieser sogenannten apostolischen Reformation sieht. Das sind ganz wichtige Themen im Moment. Also das heisst, es gibt lokale Gemeinden, geistliche Haushaltungen, kleinere Gruppen von Christen, die sich treffen als eben geistliche Familien. Es gibt nachher Gemeinden in einer Stadt oder in einer Region. Wir haben gesehen, dass im ganzen Neuen Testament alle Gemeinden als Stadtgemeinden angesprochen sind. Es gibt eine Gemeinde in Rom, es gibt eine Gemeinde in Ephesus, aber das sind ganz viele kleinere Gemeinden, die in diesen Städten sind, die sich aber miteinander als die Gemeinde von Rom oder die Gemeinde von Ephesus, von Korinth oder wie die Städte alle heissen, verstehen. Also das ist die Einheit, wo ich glaube, Gott im Moment dran ist, hier nochmal ein bisschen aufzuwühlen. Und dann gibt es natürlich die weltweite Gemeinde, der Leib von Christus weltweit. Das sind die Verwaltungsstrukturen. Nachher haben wir verschiedene Ämter, die wir kennen vom Neuen Testament her. Es gibt Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten nach Epheser 4,11. Und es gibt Älteste und Diakone, wo wir auch gesehen haben, das sind nicht Gemeinden, die beziehen sich eben nicht auf den Haushalt, auf die Lokalgemeinde, sondern auf die Stadtgemeinde. Und er hat noch weitere Dienste und das sind alle weiteren Begabungen, die im 1. Korinther 12 und anderen Orten erwähnt sind. Also, jeder Staat, jedes Königreich hat also Ordnungen, gibt einen König, es hat ein Volk, es gibt Herrschaftsbereiche, es gibt Gesetze, es gibt Verwaltungsstrukturen, es gibt Ämter. Und wir merken, wir können das nicht einfach so machen, wie wir einfach gerade wollen. Wie es einfach gerade unserer schweizerischen Kultur oder südamerikanischen Kultur oder australischen Kultur oder wo wir dann auch immer herkommen, einfach machen können. Sondern wir haben in der Bibel her Ordnungen, die wir uns danach müssen halten, weil wir stehen unter einer Königsherrschaft. Und nicht wir sind die, die sagen, wie die Ordnungen in diesem Reich aussehen, sondern Gott als der König sieht, wie seine Ordnungen aussehen. Und in diesem Mass, wie wir uns in die Ordnungen hineinbegeben, in diesem Mass kann sich und wird sich das Königreich auch ausbreiten und sichtbar werden. Da bin ich überzeugt. Jesus hat gesagt, das war sogar sein Gebet gewesen, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt erkennen, dass Gott mich geschickt hat. An dieser Einheit. Das ist, denke ich, ein wichtiges Herzensmerkmal. Die Einheit geht eben über die Liebe, über Beziehungen und nicht über Organisationen von Kirchenverbänden oder so. Gut, jetzt Verheißungen auf das Königreich von Gott. Schon im Alten Testament war das ja angekündigt gewesen. Ich tue nur ein paar wenige Bibelstellen rauspicken. Man könnte da jetzt eine ganze Predigtserie darüber machen, schon nur die Verheißungen vom Königreich, das würde die Zeit führen. Aber einfach ein paar wichtige, dass wir das sehen, wie das Königreich angekündigt war. Eine wichtige Stelle ist Daniel 2,44, da heisst es, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Traum, den ja der Nebukadnezar hatte, wo er die Statue gesehen hat. Und nachher ist ein Stein gekommen und hat die Statue bei den Füßen getroffen, die ist zerbrochen. Und nachher ist der Stein wieso fehlt jetzt das da eigentlich? Das habe ich doch so rausgeschrieben. Wir müssen da mal nachlesen, wie das da im Originaltext steht. Und das ist nämlich da gestanden. Excuse. Daniel 2,44. Ich gehe das mal bei den Fingern. Ja, das wäre einfach der weitere. Der nächste Vers wäre das nachher. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Also das heisst, der Stein, der die Statue zerstört, und wir haben gesehen, die Statue die steht ja für verschiedene Reiche, für das babylonische Reich, der Kopf, die Brust für das medopersische Reich, die Hüfte für das griechische Reich und nachher eben die Beine und die Füße für das römische Reich. Und das, wenn die Reiche zu Ende kommen, wird Gott ein anderes Reich aufrichten, wo die ganze Erde wird erfüllen und wo wird wachsen und wo wird zunehmen und wo in alle Ewigkeit wird bleiben. Und das ist dann, wo Christus ist gekommen und das Königreich seinen Anfang hat genommen, was er auf die Welt gebracht hat. Wir kommen dann zu diesen Stellen. Noch schnell zwei andere Stellen aus den Psalmen. Psalmen sind übrigens voll von Verheißungen, dass das Königreich nicht etwas Exklusives ist für das Volk Israel, sondern schon von Anfang an gedacht ist, für alle Völker auf der Erde zu segnen. Psalm 72, 11 und 17, da lesen wir, alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne währt, blühe sein Name und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Alle Völker. Das zu der Zeit, wo das Volk Israel gemeint hat, wir sind das auserwählte Volk und nur wir sind zur Ehre von Gott da. Aber schon da singen sie eigentlich, und das Psalmenbuch war das Liederbuch der Juden, sie singen das, dass alle Könige, Alle Völker werden den Gott einmal preisen und ihn anbeten. Und das ist noch eine weitere Stelle, Psalm 86, Vers 9. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Also das sind ganz klare Verheißungen darauf. Da kommt ein Reich, das sich nicht begrenzt auf ein Volk, auf ein lokales Volk, an einem begrenzten Ort, sondern da ist ein Reich parat, das alle Völker auf der ganzen Welt wird umspannen. Und wenn wir dann lesen, wie das Reich eben dann gekommen ist, Matthäus 3, Vers 1 bis 2, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jetzt kommt das Himmelreich nach. Der Johannes, der Täufer, war ja sozusagen der Ankündiger, der Vorläufer von Jesus. Der, wo Jesus hat ihm den Weg bereitet hat, das Volk parat gemacht hat. Und schon er hat die Offenbarung gehabt. Wenn der Jesus kommt, dann wird das Himmelreich, das Königreich von Gott, anbrechen. Jetzt interessant ist bei Matthäus, der redet jetzt nicht vom Reich von Gott, der redet, sondern er redet vom Reich von dem Himmel. Nur in Matthäus, alle anderen Evangelien, haben wir das Königreich von Gott und hier haben wir das Königreich vom Himmel. Hat irgendjemand eine Idee, warum das so ist? Warum? Ist das das Gleiche? Das Himmelreich von Gott und das Reich von Gott. Oder ist das nicht etwas anderes? Das Gleiche. Aber es gibt ganz viele Leute, die das missverstehen. Und weil hier vom Himmelreich dreht ist, meinen sie, das ist der Himmel. Also irgendwo etwas, was mit uns hier auf der Erde gar nichts zu tun hat. Und das ist falsch. Also wenn ihr in Matthäus vom Himmelreich redet, ist es das Gleiche wie das Königreich von Gott, wo die anderen Evangelisten Markus, Lukas und Johannes beschreiben. Und warum das es bringt, das sehen wir dann später noch. Gehen wir noch weiter. Hier Markus 1, 14 bis 15. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich von Gott ist durch Christus nah geworden. Nahbar geworden. Es ist nicht mehr etwas, das irgendwo weit weg ist. Es kommt nach. Es kommt zu uns. Und es hat angefangen. Matthäus 4, 23 und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Es ist ein Evangelium, eine gute Nachricht vom Reich. Und ich merke, manchmal vergessen wir das. Wir predigen einfach das Evangelium. So nach dem Motto, ja, komm zu Jesus, gib dein Leben Jesus, vertraue ihm, bete ihn an und dann wirst du wiedergeboren, dann wirst du ein Kind von Gott. Und das ist alles richtig, das ist alles nicht falsch. Aber die Dimension, dass es um ein Königreich geht, wo wir reingeboren werden, geistlich. Und dass es darum geht, dass sich das Königreich durch uns ausdehnen soll. Die Dimension, dass das Königreich, in diesem Königreich wir die Minister sind, die Beamten sind, die den Auftrag haben, das Königreich bekannt zu machen, die Werte, die Gebote und Gesetze von diesem Königreich zu leben und andere damit lustig zu machen, der Moment, der geht uns manchmal ein bisschen verloren, oder? Darum ist es ganz wichtig, dass wir sehen, Jesus hat das Königreich predigt. Und wir könnten jetzt hier noch ganz, ganz viele andere Stellen nehmen, die würden zu weit führen, die alle zu bringen. Interessant ist ja, dass Jesus ganz, ganz viele Gleichnisse erzählt hat, die das Königreich betreffen. Und hier können wir nicht alle bringen, müssen wir so ein paar wenige Grenzen. Eins ist Matthäus 21, 33 bis 46. Das lesen wir jetzt nicht, das geht zu lang. Das ist das Gleichnis von dem Hausherr, der einen Weinberg gepflanzt hat. Und nachher hat er den Verwalter den Auftrag gegeben, zu schauen. Und nachher haben die geschaut. Aber wo nachher seine Diener, wo er seine Diener geschickt hat, und sie hätten die Ernte geholt, haben sie die Diener rausgefallen, haben sie dort. Und am Schluss haben sie dort seinen Sohn geschickt. Weil er gedacht hat, meinem Sohn machen sie sicher nichts, das ist schon Respekt. Aber auch seinen Sohn haben sie nachher dort. Und haben gedacht, wenn wir ihn der Erbe töten, dann können wir alles an uns reissen. Das ist ein Gleichnis, das natürlich auch auf die Pharisäer und Schriftgelehrten aus ist, wo es heisst, sie haben die Propheten dort und sie haben ja Jesus Christus dort und werden darum am Gericht von Gott übergeben. Matthäus 22, Vers 2 bis 7, das ist ein ähnliches Königsreichsgleichnis. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und nachher sind die Diener gegangen, haben die geladenen Gäste alle eingeladen und die haben alle irgendeine Entschuldigung gehabt, sind nicht gekommen. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Das werden nachher noch, jetzt im Zusammenhang, wir sind dran, in unserer Lebensschule, in der Offenbarung, die Auslegung von Offenbarung und zu merken, dass ganz vieles, was da drinnen steht, eigentlich genau das ist, dass nämlich die Ablehnung, die das offizielle Judentum Gott und seinem Sohn gegenüber gebracht hat, ein Gericht über das damalige Israel gebracht hat, das ja im Jahr 70 nach Christus sich nachher auch auf ganz tragische, dramatische Art ereignet hat. Die Ausbreitung vom Königreich von Gott, wenn wir weiter in die Apostelgeschichte hineingehen, dann sehen wir Apostelgeschichte 1, Vers 3 und 6, das ist dort, wo Jesus auferstanden ist, schon, aber noch nicht in den Himmel gegangen ist, seinen Leuten noch begegnet ist. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen. Von was? Vom Reich Gottes. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Jetzt müssen wir mal die Frage vorstellen. Ich denke, also wenn ich jetzt da Jesus wäre, wäre auch irgendwie, weiß ich, hätte auch die Nerven verloren. Ich weiß auch nicht genau was. Jetzt predigt er denen 3,5 Jahre lang das Reich von Gott, erklärt ihnen, was das ist und wie das ist. Und nachher redet er noch einmal als Auferstandene mit ihnen über nichts anderes als über das Reich von Gott und über die Prinzipien von dem Königreich von Gott. Und dann kommt doch die Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Also das heisst, die haben echt nicht böckert, um was es eigentlich geht. Also die ganzen 3,5 Jahre, wo sie mit Jesus zusammen waren, selbst als er gekreuzigt wurde, wieder auferstanden ist, er redet noch einmal von dem Reich von Gott, sie verstehen es immer noch nicht. Dabei hat Jesus gesagt, in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, ich gehe es nicht weiter, dann würden meine Soldaten für mich jetzt kämpfen, das ist da, wo er auf dem Weg zum Kreuz war. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht nur die Jünger manchmal nicht verstehen, sondern wir vielleicht manchmal auch nicht. He? Das Königreich von Gott ist nicht von dieser Welt. Man kann nicht sagen, hier ist ein Sitz oder da ist ein Sitz. Es gibt keine christlichen Staaten. Genauso wenig, wie es islamische Staaten gibt. Wer solche Gebilde probiert zu bauen, baut nicht nach dem Willen von Gott. Egal im Namen von welcher Religion. Das gibt es nicht. Es hat übrigens auch gegeben, solche Versuche nach der Reformationszeit, dass man hat probiert, christliche Städte zu bauen, die jetzt das Königreich von Gott nachher so wäre. Und natürlich, ich verstand es ja, wenn man das ganze Alte Testament liest, wo das immer ein Volk war, wo Grenzen hatte, wo ein Tempel war, ein Zentralheiligtum, dass man dann irgendwo auf die Idee kommen konnte, jetzt will Gott wieder so irgendetwas installieren. Ist ja verständlich. Aber wir müssen verstehen, Gott hat eine totale Transformation gemacht. Vom alten Bund in den neuen Bund hinein. Alles, was wir im Alten Bund lesen, im Alten Testament, über das Volk von Gott, über den Tempel, über das Reich von Gott, war letztendlich nur ein Bild. Ein Vorbild, ein Abbild, ein Vergleich zu dem, was er wirklich kommen soll, wenn das Königreich von Gott anbricht. Und das ist eben nicht von dieser Welt, das Reich, sondern es ist ein unsichtbares Reich, das sich manifestiert im Herzen von Menschen, die sich für das Reich öffnen und für das Reich zur Verfügung stellen. Und sonst nichts. Da kann eine Regierung und so noch so christlich sein, das ist wegen dem nachher nicht das Reich von Gott dort. Es ist nicht eine weltliche Angelegenheit. Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Also es geht hier einfach durchgängig weiter. Jesus predigt das Reich von Gott. Die Apostel predigen das Reich von Gott. Der Philippus, der einer von diesen sieben Helfer war, der nachher nach der Verfolgung nach Samarien ist gegangen, der predigt das Reich von Gott. Und viele lassen sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Apostelgeschichte 19,8, Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Ich glaube, das ist einfach etwas, wir können jetzt da, wie gesagt, noch ganz viele andere Bibelstellen anfügen, wo es darum geht, das Evangelium ist ein Evangelium vom Reich von Gott. Das ist der Inhalt vom Evangelium. Die frohe Botschaft ist, dass Jesus Christus gekommen ist, für uns das Königreich von Gott anzuvertrauen. Er legt sozusagen in unsere Hände. Und in unsere Verantwortung, wir dürfen das Reich von Gott nehmen, in seinem Namen, in seiner Autorität sichtbar machen. Und darum ist unser Gebet so powerful, so kraftvoll, wenn wir die Autorität nehmen, die er uns eigentlich gegeben hat, wenn wir die Botschafter sind und uns als das sehen, uns als das verhalten, was er uns eigentlich gesetzt hat. Dann merken wir plötzlich, aha, ich bin ja nicht einfach irgendeinem Schicksal ausgeliefert, sondern ich bin gesetzt, in meinem Leben das Königreich von Gott zu wirken und durch mich durch das Königreich von Gott in mein Umfeld hineinzubringen. Und ich wünsche mir und hoffe, dass wir noch ganz viele solche Erfahrungen und Erlebnisse dürfen machen in unserem ganz normalen kleinen Alltag, Umfeld, Familie, Beruf, Schule, wo ihr auch immer seid. Und das können wir üben. Amen. Amen.